hallo und herzlich willkommen hier in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Heute haben wir einen Gast und ein Interview für euch. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen über dich? Warum bist du hier?
Ja, hallo miteinander und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Klaus Weber und ich bin seit ein paar Jahren politisch aktiv, bin auch im Kreistag und im Gemeinderat in Rottenburg. Und im Rahmen unserer ganzen politischen Aktivitäten bin ich dann auch zu der Gruppe gestoßen, die die Initiative unterstützt, dass das AfD-Verbot jetzt ganz große Bedeutung hat. Ja, und aus Krankheitsgründen einer anderen Person und Nichtanwesenheit einer zweiten Person bin ich heute Vertreter dieser Gruppe und freue mich, da zu sein.
Ja, herzlich willkommen. Ihr wart schon mal hier, ich glaube, es ist jetzt schon so ein Dreivierteljahr bis Jahr her. Mhm. Es hat sich etwas getan seitdem in eurer Kampagne. Möchtest du dazu einfach mal kurz was erzählen?
Ja, unsere Kampagne ist ja relativ jung. Nach dem Korrektivrecherchen ist die damals ins Leben gerufen worden. Und als, glaube ich, Isabel und Jonas zum ersten Mal da waren, da hatte im Bundesrat eine einzige Senatsregierung in dem Fall sich für ein AfD-Verbot ausgesprochen. Mittlerweile sind wir schon weitergekommen, also von 3 Stimmen im Bundesrat sind wir jetzt schon bei 15 Stimmen angelangt. Natürlich nicht auf unserem Erfolg beruhend, sondern es ist ein kleiner Baustein in der ganzen zivilgesellschaftlichen Bewegung, die jetzt im Augenblick läuft. Und wenn wir 35 Stimmen erreichen im Bundesrat, dann hätten wir zum ersten Mal ein Quorum, das dann ein Verfassungsorgan den Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen kann, dass das AfD-Verbot wirklich geprüft wird. Weil wir brauchen ja entweder die Bundesregierung oder den Bundestag und den Bundesrat. Eine von diesen 3 Gruppierungen darf dann diesen Antrag stellen. Und idealerweise würden es alle 3 gemeinsam tun. Aber das ist, glaube ich, im Augenblick ein bisschen unrealistisch. Mittlerweile sind natürlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge gelaufen. Wir hatten jetzt zunächst mal eine kleinere Kampagne, nicht bundesweit, sondern eben für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da ging es darum, dass wir die Parteien aufgefordert haben, sich nicht an Foren zusammen mit der AfD zu beteiligen, um denen nicht wieder Publizität zu geben. Also da ist ja gerade Tübingen mit dem berühmten Gespräch zwischen Frohnmeier und Palmer in uns unangenehme Erinnerung, weil da eine Publizität erreicht wurde, die sonst nie erreicht worden wäre. Und während es jetzt bei dem Landtag in Baden-Württemberg jetzt nicht so viel Resonanz gefunden hat, war in Rheinland-Pfalz doch immerhin, waren die Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt anwesend, haben diesen Appell entgegengenommen, auch die Vertreter der Grünen, ein Vertreter der Grünen. Also insofern hat man den Eindruck, es wird langsam gehört, es wird wahrgenommen, es wird rezipiert. Und die nächste Stufe wird jetzt sein, dass wir in Baden-Württemberg anstreben, eine Petition, die dann auch nicht über Kampakt laufen kann. Das ist ein bisschen natürlich sehr aufwendig dann, weil es dann Bürger wirklich unterschreiben müssen mit Nachweis des Wohnsitzes und so weiter. Auch wenn diese Daten nicht auf Dauer gespeichert werden, haben viele Leute dann Hemmungen. Und zwar das Ziel dieser Kampagne ist es, dass egal welche Partei im nächsten Jahr, in diesem Jahr in Baden-Württemberg die Regierung übernimmt, dass die sich alle verpflichten, in den Koalitionsvertrag hineinzuschreiben, dass sie dann das Parteienverbot für die AfD unterstützen. Das heißt, dass es von vornherein diese Initiative dort platziert wird und nicht erst hinterher als nice to have obendrauf to do, das dann irgendwann hinten runterfällt. Und also nach unserem Dafürhalten ist halt bekanntermaßen in Parteien da sehr unterschiedlich dazu stehen. Manche tun sich schwerer damit, manche tun sich leichter. Dann gibt es noch so kleinere lokale Aktivitäten. In Kirchentellensfurt wird die Tanja Leinweber zusammen mit dem Bündnis für Demokratie einen Stand machen, jetzt regelmäßig auch, wo es um die AfD geht. Und meine Frau und ich, wir werden in Rottenburg ab diesem Samstag, wenn es denn genehmigt wird, was ich aber annehme, dann jeden Samstag bis zur Landtagswahl uns auseinandersetzen mit dem 9-Punkte-Sofortprogramm der AfD. Mhm. Werden wir so 2 so Banner haben, hält die AfD uns für dumm? Sicher ja. Ja. Und vertritt die AfD die Interessen Deutschlands? Sicher nein. Mhm. Also diesen beiden Bannern, und dann ist es ein Gesprächsangebot, dass man wirklich dann auch diejenigen, die dann gewisse Affinität haben zur AfD, Parolen, dass man die fragt, wie kommt ihr eigentlich drauf, oder ob es um Bildungspolitik geht oder um Menschenrechte, Migrationspolitik, dass sie da wirklich irgendwas Sinnvolles erreichen können. Denn jede Stimme weniger für die AfD ist eine Stimme mehr für die Demokratie.
Mhm. Wie hat eure Arbeit dann im letzten Dreivierteljahr ausgesehen? Also ihr macht dann öfter Aktionen und geht mit den Menschen ins Gespräch. Organisiert ihr auch andere Veranstaltungen?
Ja, es gibt mit anderen Gruppierungen in Tübingen zusammen Veranstaltungen. Wir vernetzen uns dann auch mit Fridays for Futures, Omas gegen Rechts und so. Was immer wieder für Verwirrung sorgt, ist die Tatsache, dass wir ganz strikt nicht parteipolitisch arbeiten. Das heißt, wir wollen also offen anschlussfähig sein für alle demokratischen Gruppierungen im Land. Und wenn wir dann zum Beispiel von einer Partei ein Angebot kriegen, ob wir da beim Forum mitmachen, dann geht es nur, wenn die anderen Parteien auch vertreten sind. Mhm. Weil man sagt einfach, nicht das heißt, ihr vertretet wieder jetzt eine CDU-Richtung, eine FDP-Richtung oder lasst euch von den Karren spannen von ich weiß nicht was. Ja, und das ist so eine Sache. Was ist sonst noch passiert? Ja, also bei den Demonstrationen sind wir mit dabei, vertreten. Mhm. Wir sind organisieren so Kampagnen mit, vernetzen die Menschen untereinander, schicken Leute hin, dass einfach auch ein bisschen Volumen da ist. Mhm. Ja? Also wir waren jetzt zum Beispiel in Hechingen, als der AfD-Partei, Landesparteitag war, mit den Omas gegen Rechts zusammen. Und haben dann sehr schöne Plakate gesehen, wie zum Beispiel, als die Frauen Rechte gefordert haben, haben sie nicht die AfD gemeint. Und auch Anregungen, die man von allen mitnehmen kann. Und es ist halt viel Organisation auf Bundesebene, auf Landesebene. Es müssen dann die Flyer gemacht werden. Wir sind ja alle nicht hauptberuflich Politiker. Ja.
So. Mit der nächsten Frage wollen wir mal so ein bisschen auf die Umsetzung und die rechtlichen Kriterien eingehen. Was muss denn der Verfassungsschutz oder das Bundesverfassungsgericht quasi anerkennen oder welche rechtlichen Kriterien müssen erfüllt sein, damit die AfD denn überhaupt verboten werden kann?
Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen Verfassungsschutz und Verfassungsgericht. Verfassungsschutz hat die Aufgabe, eben Daten zu sammeln, dann die Demokratie, ob unser Rechtsstaat gefährdet ist. Und das ist eine Sache. Das andere ist die politische Ebene, die wir schon angesprochen haben, dass eben nur die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat hier einen Antrag stellen können beim Bundesverfassungsgericht auf Parteienverbot. Und es ist sozusagen drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Das erste, dass man gegen die Verfassungswerte, dass da ein Verstoß vorliegt. Und das dürfte allein schon wegen der vielen von der AfD geforderten Verstöße gegen die Menschenwürde, schon der Paragraph 1 müsste schon reichen, aber auch Paragraph 3, Gleichheit der Menschen und Gleichwertigkeit der Menschen, auch beim Asylrecht, das sind genügend Paragraphen, die zu den sogenannten Ewigkeitswerten unserer Verfassung gehören, gegen die von der AfD verstoßen wird, laufend, regelmäßig und gezielt. Das ist das erste Kriterium, das ist erfüllt. Das zweite Kriterium ist, dass es hier eine gezielte, geplante Umsetzung erkennbar ist. Und auch das kann man ohne weiteres festlegen, weil es ja genügend Äußerungen von AfD-Politikern gibt oder auch Verhalten in Landesparlamenten, im Bundesparlament, dass die gezielt versuchen, kritische Stimmen, zivilgesellschaftliche Einrichtungen zu unterbinden. Sie gehen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, möchten also damit letztlich die freie Meinungsäußerung oder eine unabhängige Meinungsäußerung komplett verhindern. Also von der Planmäßigkeit kann man ausgehen. Und dann ist etwas Neues noch dazugekommen seit 2017, da ist das bekannte NPD-Verbotsverfahren gescheitert. Das scheiterte damals, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die ist nicht wirkrelevant, ist keine Potenzialität da. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, weil die keine Rolle spielen. Und das kann man nun bei der AfD nun wirklich nicht behaupten, weil sie sind auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und auf Bundesebene in gesetzgebenden Gremien vertreten. Also dürften alle drei Kriterien erfüllt sein, werden natürlich vom Gericht geprüft, ganz klar. Und was aber auch eine interessante Entwicklung war, nach diesem AfD-Verbot, nach dem NPD-Verbot, das gescheitert ist, hat das Grundgesetz eine Veränderung erfahren. Also durch die Parteien. Sie haben nämlich jetzt ein gestaffeltes Verfahren, dass man vor dem Verbot oder wenn das Verbot nicht klappt, dann auch ein Finanzierungsverbot einführen kann. Und das hat das Bundesverfassungsgericht selber vorgeschlagen. Die haben gesagt, wenn es strittig ist, zum Beispiel wegen der Potenzialität, ist der Staat dennoch nicht verpflichtet, demokratiefeindliche, verfassungsfeindliche Organisationen zu finanzieren. Und selbst wenn also dieses Verfahren aus irgendwelchen formalen Gründen scheitern würde, hätte man dann noch die Offenheit zu sagen, wir finanzieren die AfD nicht mehr. Und wenn sie dann finanziell zum Teil ausgetrocknet werden, trotz ihrer Großspender, dann wird ihnen das Leben auf der Ebene schon mal sehr viel schwerer gemacht. Also das ist der Stand der Dinge. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum die Parteien dieses sogenannte rechtliche Risiko nicht eingehen im Bundestag oder auch die Bundesregierung, weil sie nicht wirklich etwas zu verlieren haben. Also sie können ja den Antrag stellen, das Verfassungsgericht prüft es. Und sollten sie verlieren mit dem Antrag, dann sieht die Situation nicht schlechter aus als vorher. Also da ändert sich ja nichts. Ne?
Ja, was denkst du denn an welchen, oder wie könnte man jetzt eben die Parteien, die sich dagegen noch stellen, gegen das rechtliche Risiko, dass sie es eben nicht eingehen wollen, irgendwie überzeugen? Oder denkst du jetzt zum Beispiel, dass die CDU da irgendwie von alleine drauf kommt, dass man eben das Verbotsverfahren prüfen muss? Oder?
Ja, man darf gerade die in mehreren Bundesländern vertretenen Parteien ja nicht als monolithischen Block betrachten. Mhm. Wir haben zum Beispiel den Ministerpräsidenten Günther von Schleswig-Holstein, der ja zusammen mit seinen grünen Koalitionspartnern das AfD-Verbot im Bundesrat gefordert hat und glasklar für ein AfD-Verbot ist. Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen ist ja auch ganz klar, auch Minister Reul. Also es sind ganz wesentliche Exponenten der CDU, die hier ganz eindeutig sich aus demokratiepolitischen, aus wirklich menschenrechtlichen Gründen gegen die AfD aussprechen. Andere sind da windelweicher, weil sie da irgendwie denken, sie könnten da taktisch was rausholen und der AfD Stimmen nehmen, indem sie da Positionen besetzen, die die AfD besetzt hat. Was nach der Erfahrung unserer Gruppe erstaunlich erfolgreich ist, und da können wir alle Hörerinnen und Hörer neu dazu einladen, ist, dass man nicht eine Mail schickt an die Abgeordneten, sondern einen handschriftlich geschriebenen Brief. Mhm. Wenn man einen persönlich geschriebenen Brief hinschickt, das ist ein bisschen Arbeit, der wird fast immer beantwortet. Wenn man sagt, ich habe die Sorgen, ich habe die Nöte, könnten Sie nicht in Ihrem Umfeld dafür sprechen, dass man sich das doch mal überlegt, ja, Taktik hin, Taktik her, aber hier geht es ja wirklich um was ganz, ganz Wesentliches. Und alle diese Briefe, die von unserer Gruppe da weggeschickt worden sind, sind auch wirklich beantwortet worden. Während irgendwelche Groß-Mail-Aktionen, dann wird mit der Schulter gezuckt. Und diese persönlichen Briefe, das darf man auch nicht vergessen, die durchlaufen ja mehrere Stadien. Die kommen bei denen im Büro an, dann liest ein Referent, der fragt vielleicht noch jemand, der fragt einen Büroleiter. Dann sind schon mal 5, 6 Leute damit beschäftigt, das zu lesen. Und das verändert das Denken, das verändert die Stimmung. Und wenn man dann höflich und, also nicht polemisierend, einfach seine Bedenken und Sorgen zum Ausdruck bringt, ist das ein guter Weg, Einfluss zu gewinnen. Und nicht unterschätzen, auch wenn jede von euch ein Einzelner ist, eine Einzelne, es hat Wirkung.
Mhm. Wie sieht es denn aus mit der Sorge, dass, naja, wenn man jetzt die AfD verbietet, dann gibt es da ja auch andere Gruppierungen, die dann vielleicht rauskommen, beziehungsweise das Gedankengut ist ja schon in den Köpfen vieler Leute drin. Wie geht man mit dieser Sorge um, beziehungsweise wie entkräftigt man vielleicht auch diese Sorge, dass, wie bei der Hydra, wenn man einen Kopf abschlägt, ein anderer vielleicht nachwächst?
Die Sorge ist ja nicht wirklich unberechtigt, das muss man auch zugeben, denn es gibt ja wohl nicht nur den sogenannten spontanen Protestwähler, sondern wirklich viele Wähler, die so eine, wie nennt man das, intrinsische Affinität, also wirklich, sie finden es irgendwie toll, geil. Also diese, ja, Deutschland stark und wir schaffen Ordnung und Disziplin und wir räumen auf mit dem Saustall. Gerade wenn junge Wählerinnen und Wähler, also mehr die jungen Wähler, davon angezogen werden, dann würde ich bin also ein älterer Herr, muss ich hier mit mich outen, dann ist es die normale pubertäre, postpubertäre Hormonlage von jungen Männern, die da eine hohe Affinität haben zu solchen Sachen. Und wenn man dann mit klarem Verstand darüber nachdenkt, sieht das natürlich anders aus. Ja, also nochmal zurück zur Frage. Ja, natürlich, wird so sein, dass andere Gruppierungen dann vielleicht entstehen werden oder andere Gruppierungen stärker werden, der dritte Weg und was es so an Scheußlichkeiten noch gibt. Aber wir werden im ersten Schritt erstmal einen riesen Bein stellen. Das heißt, dort, wo große Wirkmacht da ist, in den Parlamenten, in den ganzen Gremien, in den Ausschüssen, dort, wo über Geld, über Richterstellen entschieden wird, wenn da die AfD nicht mehr dabei ist, dann haben wir Zeit, Luft zu holen und weiterzumachen. Das AfD-Verbot wird es nicht alles klären können, sondern die Zivilgesellschaft ist weiter gefordert, das Bildungssystem ist gefordert, den Menschen klarzumachen, was da auf dem Spiel steht. Und wir haben sich so Regionen, leider gerade in den neuen Bundesländern, da war die NPD stark, dann als die es nicht mehr gab, war die DVU stark und als es die nicht mehr gab, ist die AfD ganz stark geworden. Also Republikaner hatten wir in Baden-Württemberg stark. Das macht alles nichts, ja. Also jede Schwächung bedeutet für die anderen mehr Aufwand und wollen wir uns auf den Rücken legen und sagen, wir ergeben uns, wir tun nichts, wir nehmen das hin, wir möchten unsere Freiheit verschenken? Nein. Also von daher gesehen, ja, die Hydra wird wieder erstehen, aber vielleicht geschwächt und wenn man lang genug Hydra-Köpfe abschlägt, dann kriegt ihr auch eine Anämie.
Ja. Hydra. Dann danke erstmal für diese kleine rechtliche Einordnung. Bevor wir mit dem nächsten Teil weitermachen, spielen wir nochmal einen Song und zwar passend dazu Schrei nach Liebe von den Ärzten.
So, und dann sind wir wieder zurück im Studio und wir haben ja gerade über die rechtlichen Sachen so ein bisschen gesprochen, wie das aussieht, wie, wo, was passieren muss und ja, jetzt sind wir in der Theorie bei dem Punkt, wo es soweit ist und jetzt habe ich, meine nächste Frage wäre nämlich auch, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass so viele Leute auch der AfD erstmal anhängen, vor allem auch so viele junge Leute einmal dann im zweiten Schritt dann vielleicht, wie kommen wir an diese Personen wieder ran, um sie auf den rechten Weg zu, auf den linken Weg zu führen.
So ungefähr. Auf den angemessenen Weg.
Auf den angemessenen.
Den demokratischen Weg zu führen. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und eine ernsthafte Frage, vor der sich leider sozusagen alle Landes- und Bundesregierungsmitglieder drücken. Ich muss ein bisschen was von mir selber erzählen, vielleicht in dem Fall, weil ich so eine eigene Geschichte damit habe. Also ich bin aus unterschiedlichen Gründen politisch aktiv geworden, habe dann zum Beispiel auch als Oberbürgermeister für Rottenburg kandidiert und als alter Sack, ne, ehrenhaft mit 42,4% verloren, was eine erstaunlich gute Quote war. Also ich bedanke mich noch bei allen, die mich gewählt haben. Was war das? Und da habe ich ganz viel gelernt, als ich mit den Leuten gesprochen habe, als ich diskutiert habe über unterschiedliche Punkte. Und ich bin gleichzeitig noch in der Tübinger Ärztegruppe tätig. Da geht es um das Thema Covid-Impfung, Corona-Impfung. Und das ist ein Punkt, der ganz viele Menschen tatsächlich in die Arme der AfD getrieben hat. Und das ist das Staatsversagen, von dem ich jetzt mal sprechen möchte, dass da keine Bereitschaft da ist, erkennbare wirklich das Thema anzugehen, was ist da demokratiepolitisch passiert, welche Konsequenzen hat es politisch für die Hauptakteure, ich darf hier in dem Fall Herrn Spahn nennen, ja. Das heißt, damals wurden den Menschen ihre Grundrechte, die eigentlich verbrieft waren, diese Unverletzlichkeit der Wohnung, schlimmstenfalls sogar, Versammlungsfreiheit wurde genommen, Bewegungsfreiheit wurde genommen, körperliche Unversehrtheit wurde nach der Wahrnehmung einzelner Personen ihnen genommen. Und die politische Meinungsäußerung war zwar möglich, wurde aber von den öffentlich-rechtlichen Medien, auch vom Südwestfunk zum Beispiel, Südwestfunk ist es hier, wirklich eindeutig in eine Richtung manipuliert, monoton durchgezogen. Da wurden keine kritischen Stimmen zugelassen. Mittlerweile, das ist auch alles längst bekannt und auch verbrieft, wissen wir, dass nicht mal die Hersteller geglaubt haben, dass die Impfung vor Ansteckung schützt. Das stand nicht mal in den Zulassungspapieren drin, wurde aber von der Politik vermittelt. Ganz am Anfang hat das RKI schon gesagt, also das Robert-Koch-Institut, die Schulen müssen nicht geschlossen werden, weil es kein Hotspot ist. Das ist nichts dergleichen. Und jetzt sind wir auch bei den Jungen. Die jungen Wähler jetzt, das sind die, die gelitten haben unter dem eingesperrt werden, weggesperrt werden, nicht Party machen können, nicht Jungs, Mädchen kennenlernen. Die hocken dann nur noch hinter ihren viereckigen Kästen und suchen sich dann die Sachen, die irgendwie einen Kick geben, die einen Push geben, und dann sind wir eben bei diesem TikTok-Thema.
Ich glaube, Andrew Tate ist da auch ein ganz guter Punkt.
Und das sind die Sachen, und wir wissen ja heute noch, dass wir haben noch nie so hohe Fallzahlen gehabt in der Jugendpsychiatrie. Wir haben riesige Schwierigkeiten in den Schulen, nach Jahren noch, mit der Motivation, mit Prokrastination, mit Lernfähigkeitsstörungen. Das heißt, wir haben wirklich, die Menschen haben erlebt, dass ganz schnell ihre Rechte beschnitten werden. Und wenn sie dagegen aufgestanden sind, dann wurden sie in eine verschwörungstheoretische, rechtsradikale Ecke gesteckt. Es gab zum Beispiel so einen Demokratiebus vom Land, der fuhr durch die Gegend. Da wurde dann dargestellt, wie sieht Demokratie aus, wie sieht das Zusammenleben aus. Und wenn man da reinging, im Bus, was war denn in einer Ecke abgebildet? Corona, Zweifler und Gegner und Faschisten zusammen haben demonstriert. Und SWR hat dann zu den großen Demos in Reutlingen gesagt, da sind natürlich auch Reichsbürger dabei und wir wissen nicht wie viel, aber sie sind sicher dabei. Da wurden einfach immer solche Behauptungen platziert, so wie jetzt zum Beispiel, als in Gießen diese große Demo war gegen die Wiederbegründung der AfD-Jugend. Ja. Da sind wirklich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland hingekommen. Was sagt die Regierung? Linksradikale Chaoten. Die Omas gegen rechts sind nicht linksradikal. Ja? Die von Prüf sind nicht linksradikal. Und Antifa, das hat ein SPD-Abgeordneter gesagt, sind wir alle. Alle, die für die Demokratie sind, sind gegen den Faschismus. Denn unser Grundgesetz ist geschrieben worden als ein Werkzeug gegen eine neue faschistische Situation. Das heißt, die SPD ist Antifa, die CDU, wenn sich recht versteht, ist Antifa und die Grünen und auch die FDP ist Antifa. Ja, das heißt einfach, wir sind Antifaschisten alle miteinander. Die in den Kirchen, die in den Gewerkschaften. Und das große, wirklich die Frustration bei vielen war, ich muss mich impfen lassen, ich habe in meinem Gemeinderat ein Mitglied, der sagt, ich bin Biobauer, meine Tiere kriegen kein genmanipuliertes Futter, möglichst keine Medikamente und ich soll mir ein nicht geprüftes Gentherapeutikum spritzen lassen. Geht nicht. Aber dann verliere ich meinen Job an der Uniklinik. Das heißt, die sind richtig in Nöte gekommen, die haben psychische Probleme bekommen. Das ist ein Riesenhass. Und das wird einfach untergebügelt, darüber redet man nicht. Und wenn man die Leute ernst nimmt, wenn man mit ihnen redet, dann hat das Lied der Ernst der Ärzte plötzlich einen ganz anderen Hintergrund. Sie wären wirklich gerne nett. Sie sind nicht gerne Arschlöcher. Ne? Sie wollen nur verstehen, worum es geht. Ich habe so eine Geschichte erlebt, da denkst du, ja, Herr Weber, dann ist es doch so, die Asylbewerber, die kriegen, oder die Asylanten, sagen wir natürlich nicht Bewerber, die Asylanten, die werden ja da wie Privatpatienten behandelt, die kommen dann hin zum Zahnarzt, kriegen einen Termin und wir müssen ewig anstehen. Sag ich, stimmt und stimmt nicht. Weil nach den Versorgungssituationen, die wir haben, kriegen die dann eine Versorgung, wenn sie akute Schmerzen haben. Und wenn die akut mit der dicken Backe kommen, kriegen sie auch jetzt einen Termin. Hat mit Privatpatienten nichts zu tun. Und die kriegen aber nicht die Keramikbrücken für 10.000 Euro eingebaut, sondern die kriegen eine Notversorgung. Und die ist jetzt. Ja? Und das macht den Eindruck. Und das kann man ganz schnell eben manipulativ umdeuten. Dann hat die gesagt, ach, ich bin so erleichtert. Ich sage es meinen ganzen Freundinnen. Und das habe ich immer wieder erlebt. Ich rede mit den Leuten, was drückt ihr denn eigentlich? Meinen sie wirklich, dass es eine Lösung ist? Kann ich nicht nachvollziehen. Also nicht mit der Haltung hingehen, ihr seid eh alle Vollpfosten. Sind sie nämlich nicht. Ja? Sondern, also ich kann es auch emotional verstehen. Mich käst es an. Ja? Also ich kann auch verstehen, wenn es euch so geht, ihr seid älter werdend und ihr drei seid jünger. Ne? Ihr habt vielleicht schon mal gelesen, dass es dann zum Beispiel bei Pflegepersonen in Altersheimen, dass die so Trainingseinheiten kriegen, dass sie dann ganz schwere Klamotten angezogen kriegen, Kopfhörer, Brille, mit der sie nicht scharf sehen können und sagen, wie ist jetzt euer Stresspegel, wenn man jetzt die Arbeit machen müsst? Sage ich, okay, wenn ich nicht so schnell mich umdrehen kann, wenn ich gangunsicher bin, wenn ich nicht richtig höre, wenn ich nicht richtig sehe und ich habe jetzt das berühmte Straßenbild vom Herrn Merz, ne, wo ich unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Kleidungsstile sehe, dann strengt mich das an. Ich fühle mich dann bedroht, weil das ist ein normaler Instinkt. Irgendwas ist fremd, könnte ja gefährlich sein, muss ich aufpassen. Ja? Das muss man vermitteln. Dass man sagt, nee, der ist aber nicht bedroht. Wann ist dir denn, dann ist die berühmte Frage, wann bist du denn zum letzten Mal als Senior angegriffen worden von den messerstechenden Kopftuchmädchen oder so. Ja? Ja, nö, nicht. Ja, und wer aus deinem Bekanntenkreis? Auch nicht. Und eine Frau hat mal gesagt, wenn ich nachts durch die Stadt gehe und ich habe jetzt hier einen Schwarm kopftuchbedeckter Frauen vor mir, das macht mir keine Angst. Aber wenn ich einen Schwarm Männer da rumlaufen habe, egal welcher Herkunft, ne, weil Gewalt ist männlich, ja, dann kriege ich Schiss. Und das muss man dann in Relation setzen.
Ja.
Und sagen, und wegen Gewalt, nein, objektiv haben wir weniger Gewaltverbrechen als früher. Und ich bin alt genug zu sagen, ich komme aus Bayern, da gab es wirklich üblen Wirtshausschlägereien mit zerbrochenen Mastkrügen. Da floss das Blut, ja, muss man wirklich sagen. Nö, wir leben in einer ziemlich, also in Baden-Württemberg ist das sicherste Bundesland in Deutschland und in der Landkreis Tübingen das sicherste. Also Botschaft an draußen, ihr braucht euch nicht fürchten.
Ja.
Ich wollte gerade auch sagen, es ist ja auch, es passiert ja auch unfassbar viel medial mit der Spaltung. Ob das jetzt damals bei Corona war in die eine Richtung oder jetzt mit Linken in die andere Richtung. Es ist ja auch ganz oft so, dass eben einmal Leute, die nichts miteinander zu tun haben, über einen Haufen geschert werden oder wurden damals. Und ich habe meinen Faden ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das ist schon, die Leute werden über einen Kamm geschoren und wollen differenziert gesehen werden. Mhm. Sie wollen gesehen werden mit ihren Ängsten, mit ihren Nöten, mit ihren sozialen Abstiegssorgen. Ich meine, wenn jetzt Bosch Leute ausstellt, dann ist die Sicherheit plötzlich weg.
Ja.
Und es ist ja, die AfD hat ja gerade bei den Menschen, die jetzt es zum kleinen Wohlstand gebracht haben, das sind ja nicht die Armen, die die AfD wählen. Die wissen ja, dass sie von denen nichts geschenkt kriegen, sondern dass sie dann noch schlechter dastehen. Das sind die, die jetzt ein bisschen arriviert sind, die angekommen sind, die ein bisschen Geld verdient haben und deswegen wählen auch so viele Neubürger, also zugewanderte Deutsche mit einem Ursprung, der nicht in Europa liegt, wählen auch die AfD, zu meinem Entsetzen, muss ich sagen, weil sie denken, ja, die beschützen das, was wir uns erarbeitet haben, dann verfängt bei denen, ja, dann verschwindet das ganze Geld nicht in dem Bürgergeld oder in den, im Geld für die Asylbewerber, was eigentlich ein Witz ist, ne?
Ja. Wir hatten vor ein paar Wochen Professor Dr. Michael Butter zu Gast zum Thema Verschwörungstheorien und da hatten wir auch diesen Punkt angesprochen, wie kommen die Leute dahin und ich denke mal, das ist ähnlich. Also es fängt ja oft damit an, dass man persönliche Ängste hat, beziehungsweise auch manchmal schwere Schicksalsschläge wie Krankheit oder Scheidung oder sowas ähnliches und man dann eben natürlich einen Schuldigen beziehungsweise eine Ursache dafür sucht. Man nimmt wahr, okay, es hat sich was verändert, man kommt mit dieser Veränderung mit den Ängsten beziehungsweise nicht klar, beziehungsweise es sind plötzlich deutlich mehr Ängste als vorher und dann wendet man sich natürlich an diejenigen, die Lösungen bieten, beziehungsweise ob die Lösungen dann wirklich so funktionieren, wie das
einfache
Lösungen, ja, und ich denke mal, bei der AfD funktioniert das natürlich eh nicht, die auf dem Blatt sieht es bei denen immer ganz einfach aus, das Problem so und so existiert wegen denen, das Problem XY ist wegen denen und ich denke mal, das ist da ähnlich und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man dann hinter die Kulisse quasi guckt, warum hat diese Person jetzt Angst? Es ist natürlich eine begründete Angst zu sagen, hey, ich habe das Gefühl irgendwie, mein Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher und ich sehe, vielleicht werden auch mehr Geflüchtete eingestellt, aber da muss man natürlich nicht die Schuld bei den Geflüchteten suchen, sondern man überlegen, das Unternehmen, für das ich hier arbeite, nutzt vielleicht die Lage ja auch aus und stellt Menschen ein, die sich entweder nicht selber wehren können, weil sie die rechtliche Lage nicht kennen oder einfach weniger kosten. Ich meine, das ist ja auch ein gängiges Problem und da muss man natürlich einfach gucken, wie kann ich mit diesen Menschen ins Gespräch kommen, wenn die das denn wollen? Ich denke mal, das ist der schwierigste Teil. Du hast gerade gesagt, die Leute sind alle auf dich zugekommen mit ihren Problemen, aber man muss.
Ich bin auf die zugegangen.
Oder ja, man muss natürlich die Räume auch schaffen, wo sowas möglich ist, weil wenn jeder nur bei sich sitzt und sich über die andere Seite aufregt, kommt man nicht voran. So, da sind wir jetzt wieder. Vielleicht gehen wir nochmal zurück auf eure Kampagne beziehungsweise euch als Gruppe, wenn ich da jetzt mitmachen möchte beziehungsweise ja, vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, wie ist zum Beispiel der Altersdurchschnitt so, weil es ist natürlich auch wichtig, dass man sich intergenerational, sage ich jetzt mal, verlinkt, weil oft ist es natürlich so, man kennt sich selber in seiner eigenen Personengruppe, das sind dann meistens Leute in meinem Alter sind sehr viele junge Freunde, die sich gegen die AfD einsetzen. Wie kann man denn da vielleicht in erster Linie gucken, dass man das zusammen macht, weil zusammen klappt es besser. Und wie sieht das bei euch in der Gruppe aus?
Also, wenn ihr die Gruppe kennenlernen wollt, dann könnt ihr gern jede zweite Woche am Freitag um 17 Uhr ins Hafencafé kommen, Hechinger Straße. Da trifft sich die Gruppe. Ihr drei würdet euch bei einem Altersdurchschnitt sehr wohlfühlen. drei neu zugezogene sozusagen, wenn man so will, heben den Altersdurchschnitt der Tübinger Gruppe erheblich. Und wir sind natürlich offen, auch gerade in der Kooperation mit Omas gegen Rechts und mit allen anderen zivilrechtlichen Gruppierungen. Da ist eine Offenheit in alle Richtungen da. Und es ist auch ein großes Anliegen da, dass alle Altersgruppen beteiligt sind, damit man nicht nur eben den studentisch linken Hintergrund vielleicht oder linkoiden Hintergrund da integriert, sondern auch ein bisschen die Motivation der anderen besser versteht und kennenlernt. Also Altersdurchschnitt ist recht jung bei dieser Gruppe.
Und wie viele seid ihr so? Wie viele treffen sich da?
Ja, Treffen sind immer nur einige wenige, wie es halt üblicherweise ist, verlinkt sind in der Gruppe 70 Personen. Ja. Und Isabella hat schon gesagt, wir haben leider auch Wachstumsschmerzen, weil auf Landesebene und Bundesebene das dermaßen rasant zunimmt, dass die Organisation Probleme bereitet. Weil wenn am Anfang sich so 2, 3, 4 Handvoll Leute untereinander kennen, das kann man doch einigermaßen kommuniziert kriegen. Das heißt, wir erleiden jetzt das, was alle erfolgreichen Gruppierungen erleiden, dass man jetzt dann plötzlich Untergruppierungen machen muss. Wer ist für Kampagnen, wer macht Werbematerialien, wer guckt nach den rechtlichen Seiten, wer schaut nach den Finanzen, wer betreibt den Webshop, der jetzt wieder mal zusammengebrochen ist, weil irgendwas nicht gestimmt hat. Und wer kümmert sich jetzt um Baden-Württemberg, wer kümmert sich um Bayern? Also das heißt, wie immer sind wir dabei, auch eine Organisationsstruktur aufzubauen. Ja, mir ging es nochmal um dieses Thema, ihr habt ja die Verschwörungstheorien so genannt. Das ist ja wirklich eine ganz heiße Kiste, weil wenn man es so mal ganz nüchtern von außen betrachtet, haben natürlich alle Menschen so ihr Welterklärungsmodell, das ein bisschen vereinfacht, damit das Leben irgendwie handelbar ist. Und das ist ja auch so ein Thema, was bei den AfD-Landesprogrammen zum Beispiel durchklingt. Sie hätten gern irgendwie so ein Gesellschaftsbild, was definiert ist, sich nicht bewegt, möglichst rückwärtsgewandt. Ja? Und dann weiß man, wie es zu sein hat und wie es ist. Ja? Wenn sich da was ändert, was ändert sich dauernd was in der Gesellschaft? Was hat sich in der Gesellschaft geändert mit Einführung der Smartphones? Ja? Was hat sich verändert mit der KI? Und wird sich noch weiter ändern? Also wir unterliegen wahnsinnigen Wandlungsprozessen. Ja? Dann gibt es so eine Sehnsucht zurück. Ne? Und die die Veränderung verursachen, die sind dann die Verschwörer. Ja? Und wir haben natürlich auch wirklich, wenn man so will, ich hatte es gerade ja mit dir besprochen, man kann sagen, die Linken sind auch eine Verschwörungstheoriegruppe, wenn sie sagen, die Lobbyarbeit der Großindustrie führt dazu, dass eben bestimmte Anliegen wie Vermögensteuer, die wieder aktiviert werden könnte, oder Erbschaftssteuer nicht bezahlt wird, kann man als Verschwörungstheorie bezeichnen. Aktuell brauche ich keine Verschwörungstheorie mehr. Mich gruselt, wenn ich an die USA denke, an Trump. Ja. Bei Herrn Putin brauche ich auch keine Verschwörungstheorie. Aber zum Beispiel kann man sagen, ist es eine Verschwörungstheorie, wenn es behauptet wird, dass in Berlin die Vulkangruppen, dass man gar nicht so recht weiß, wo kommen die eigentlich her? Wenn ich sage, okay, ich nehme mal so ein paar Faktoren zusammen und sage, die AfD hat 7000 sicherheitsrelevante Anfragen gestellt in Landtagen, Bundestag, wo es um gefährdete Infrastruktur ging. Wo kann ich die am schnellsten platt machen? Wo es darum geht, wo laufen Militärtransporter, über welche Brücken können sie nicht fahren, welche Brücken brauchen sie unbedingt? Ja? Da kann man sagen, okay, die Anfragen, die gestartet haben, da wird der russische Geheimdienst sagen, vielen Dank, habt ihr uns einen Haufen Arbeit gespart. Ja? Und wenn man die dann fragt, warum stellt er denn diese Anfragen, die ja sicherheitsrelevant sind, auch wir dürfen noch Anfragen stellen. Und wenn dann an diesen Stellen, die AfD vorher abgefragt hat in Berlin, genau da dann ziemlich gezielt, ziemlich kompliziert, ja, ein Strang durchgesäbelt wird, der dann wirklich dann der Bevölkerung zeigt, so fühlt sich's an in der Ukraine. Ja? Das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Dann kann man sagen, und dann eine angeblich linke Vulkangruppe, dann aber viel Raum für Verschwörungstheorien. Ja. Das können die Linken sein in der Verschwörungstheorie, es könnte aber genauso gut staatlich gelenkt im Rahmen dieser hybriden Kriegsführung, ja, sagen, das passt doch rein zu Ankerketten, die...
False Flag. Das ist eine russische False Flag.
Da gab's jetzt auch schon mal. Diese Drohnenüberflüge, die zeigen, hallo, wir sind da, ja, wer auch immer dahinter steckt. Wir haben unterschiedliche Schiffe, die seit ein paar Jahren die Kabel zwischen Finnland, Schweden und Europa immer wieder zerstören. Ja. Wir haben diese abstrusen Geschichten, wie die Sprengung da von dem Gas, von der Gasleitung, wo dann eben Ukrainer möglicherweise bezahlt wurden vom russischen Geheimdienst, weiß auch keiner. Ja? Das heißt, die Situation ist komplex.
Ja.
Und wenn einer so eine Theorie bringt, dann muss man drüber reden. Und nicht alles ist ein völliger Unsinn. Nur wenn dann Ex-Menschen dahinter stehen, oder wenn ich habe jetzt keine Angst vor Chemtrails, weil es unwirtschaftlich wäre. Aber ich habe bei meiner Zeit bei der Bundeswehrakademie, also ich als Sanitätsoffizier ausgebildet wurde, das war im letzten Jahrtausend, ne? Da haben die schon geschildert, dass man zum Beispiel Botulismus-Toxin durch den Schornstein von Fischtrawlern rausgelassen hat, um zu gucken, also das hat man nicht das Toxin genommen, sondern hat ein, also ein Mineral genommen, das man im UV-Licht sieht, wie viel Gramm bräuchte man, um an der Ostküste der USA 1 Million Menschen platt zu machen. Das ist eine sehr kleine Menge. Ja? Mhm. Das heißt, das wurde damals, weit im letzten Jahrtausend, schon geprüft. Drum ist selbst die Idee mit den Chemtrails nicht komplett idiotisch.
Mhm.
Ja? Und das muss man, aber wenn man das kommuniziert, dann baut sich der Stress ab bei den Leuten und sagt, ah ja, gut, dann hört ihr mir auch zu. Aber ich glaube, das ist völlig unwirtschaftlich.
Mhm.
Also die haben so einen Konkurrenzdruck, die werden nicht sowas machen zusätzlich, außer hybride Kriegsführung.
Genau, das wäre der einzige relevante Grund jetzt, sage ich mal, für Krankheit.
Ja.
Gift, was auch immer.
Ich denke mal, der Grad zwischen Verschwörungstheorien und gesundem
skeptischen Denken
ist sehr schmal, und ich glaube, es kommt dann auch immer noch mal drauf an, möchte man mit der Theorie vielleicht jemand schaden oder nicht, dann ist natürlich die Theorie an sich, würde ich sagen, erstmal schlechter, beziehungsweise wenn man dadurch anderen Leuten was Böses möchte, ist sie schlechter.
Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wir alle haben selbstverständlich das Wort Verschwörungstheorie genutzt.
Ja.
Das ist ein Labeling. Das darf man nicht vergessen. Das klebt einem auf, um ihn aus der Diskussion rauszuhalten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Wissenschaftler, Statistiker gesagt haben, ich nehme wieder das Beispiel Corona, da kenne ich mich rauf und runter aus, weil seit drei Jahren sind auch Uni-Mitglieder, die daran forschen. Die haben dann gesagt, okay, da gibt es ja diese Übersterblichkeit-Idee durch die Impfung. Dann hieß es gleich Verschwörungstheorie. Das waren nur Statistiker, die gesagt haben, ganz vorsichtig, in führenden Fachmagazinen haben gesagt, wir haben komische Zahlen. Welche Verfälschungsfaktoren können es geben? Man hat sich nicht mit den Zahlen und den Verfälschungsfaktoren auseinandergesetzt, sondern gesagt, nein. Ja? Mhm. Und mittlerweile gibt es eine ganz bekannte Verschwörergruppe, nennt sich Barmer Ersatzkasse. Ja? Ist euch bekannt, Barmer Ersatzkasse, Krankenkasse?
Meine Kasse.
Seine Kasse. Und diese Verschwörergruppe in der Barmer Ersatzkasse, die hat in ihrem letzten Jahresbericht geschrieben, wir bräuchten endlich mal eine vernünftige Forschung, warum wir seit den Impfungen, nicht seit Corona, seit den Impfungen eine Übersterblichkeit haben. Und es ist, und als es dann ein halbes Jahr vorher der Chef einer anderen Krankenkasse geäußert hat, dann ist dem sofort gekündigt worden, der ist rausgeschmissen worden, Verschwörungstheorie.
Mhm.
Das heißt, wir sollten sogar mit unseren eigenen Begriffen immer sagen, lieber das Wort Verschwörungstheorie meiden, weil sagen, das sind Theorien, die ich nicht nachvollziehen kann.
Mhm.
Irgendwelche grausen Gedankengänge. Aber gerade im Umgang mit AfD-Wählern oder potenziellen AfD-Wählern, bitte nicht Verschwörungstheorie sagen.
Ja.
Also könnt ihr das nachvollziehen?
Ja, das Wording ist, glaube ich, ziemlich wichtig, gerade bei den AfD-Lern. Ja.
Klebt ein Label drauf, also ich bin auch nicht grün, links versifft. Was immer versifft heißen mag. Ja.
Ja.
Nein.
Ja, da schwingt ja auch viel Emotionales mit einfach.
Der linke Spinner oder irgend sowas. Ja.
Die linken Zecken.
Zecken, ja. Wer mag Zecken? Ne? Keiner mag Borreliose, mag keiner die Linken, ja, der Zusammenhang. Also deswegen ist schon wichtig, ihr seid ja Medien.
Mhm.
Ja? Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, immer aufpassen.
Ja.
Also nicht schlecht machen, nicht madig machen, da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ist krass. Und da läuft gerade wirklich so viel Information schlecht und falsch kommuniziert. Es wird immer beklagt, dass die Regierung auch schon die letzte ihre Heizungsgesetze nicht gescheit kommuniziert, und es wurde auch manipuliert, die ganze Information. Und da ist der Punkt, da haben leider Gottes fast alle sogenannten staatstragenden Parteien versagt, dass sie nicht wirklich auch mal sagen, ja, lass die Hosen runter, haben wir falsch gemacht, war eine Notsituation oder das war eine schwierige Situation in der Außenpolitik. Ich kann verstehen, wenn der Herr Merz, ich mag den Herrn Merz übrigens nicht, sage ich mal ganz öffentlich, aber wenn er dann sagt, als Bundeskanzler, ich sage jetzt nicht gleich was zum Überfall von Trump auf Venezuela. Sage ich, das ist komplex, das ist zwar ein Geschwurbel, aber man muss den Leuten, die in dieser Verantwortung stehen, auch zubilligen, dass sie mal 3 Tage nachdenken, bevor sie was rausblasen. Ja? Und das sind so Sachen, die wichtig sind. Aber dann muss man auch sagen, dann kann der Spahn eben nicht Fraktionsvorsitzender werden, wenn er gegen Wissen seiner Fachabteilungen einfach Politik betrieben hat. Ja, und dann auch diese eigenen Maskendeals, also da frage ich mich, wo ist denn Anstand, wo ist Ehrlichkeit? Oder Herr Dobrindt, wenn er sich dann damit brüstet, dass 640 Menschen nicht aus Pakistan zu uns dürfen, die vorher Risiken eingegangen sind und denen versprochen worden ist vom deutschen Staat, dass sie dann da rausgeholt werden. Was ist mit unserer Glaubwürdigkeit? Was ist mit dem Anstand? Was ist mit, also das ist einfach unanständig, sowas. Und die dürfen sich damit prahlen. Und auch unsere Justizministerin freut sich ganz öffentlich bei der Verabschiedung vom Landrat Walter, wie erfolgreich sie Leute abschieben. Das war nicht das Thema bei einer Verabschiedung eines Landrats, der sich viel Mühe gegeben hat, die Geflüchteten-Situation zu bewältigen. Ja? Könnt ihr das vorstellen? Also ihr merkt, da kriege ich den Hals.
Ja, auf jeden Fall.
Also da bin ich nicht ganz emotionslos bei diesem Thema. Verantwortung übernehmen, das bin ich als Arzt gewöhnt. Und Risiken eingehen bin ich auch gewöhnt. Und man kann auch Fehler machen. Und wir brauchen eine Fehlerkultur, zu sagen, du wirst nicht niedergemacht ohne Ende. Aber wenn das zu krass ist und gegen besseren Wissens ist, dann musst du auch Konsequenzen tragen.
Ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss, kannst du noch mal sagen, was bei euch in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten ansteht? Gibt es irgendwelche Veranstaltungen, für die ihr vielleicht kurz sagen wollt, was irgendwie ein bisschen Eigenwerbung macht? Ja, wo Eigenwerbung kann man euch finden auf den sozialen Medien etc.?
Also der Tübinger Appell, da wird dann die Schlussveranstaltung am 27. Januar sein, auf dem Holzmarkt. Ja? Also alle herzlich eingeladen, hinzukommen. Ansonsten kann man auch im Internet natürlich nachschauen, Tübinger Appell. Oder natürlich im größeren Kontext Menschenrechte verteidigen, AfD-Verbot jetzt, das findet auch im Internet, wo da was läuft. In Ravensburg haben wir zum Beispiel eine große Demo zusammen, wo es gegen rechts geht, am 7. Februar. Und wer Lust hat, würde mich freuen, Zuhörerinnen und Zuhörer zu treffen am Marktstand in Rottenburg am Samstag, jeweils ab diesem Samstag, ja, oder in Kirchentellensfort. Ja, wo wir dann gerne ins Gespräch kommen können, wo dann auch Fragen gestellt werden können, inhaltlicher Art und wie wir uns das vorstellen.
Ja, super, dann war es das heute auch schon mit unserem Lokalmagazin. Wir bedanken uns ganz herzlich sowohl bei unserem Gast als natürlich bei euch, den Zuhörern. Wir sind die Wüste Welle. Ihr hört uns auf 96,6 UKW und live unter wueste-welle.de. Heute im Studio an den Mikrofonen waren
Leonie,
Klaus,
Ivan
und Damaris. Und bevor wir euch jetzt ganz verabschieden, haben wir nochmal Songs für euch. Und zwar haben wir zuerst Die Dunkelheit darf niemals siegen von Frittenbude. Und danach wird noch laufende, darauf bin ich sehr gespannt, den hat nämlich auch der Klaus mitgebracht, Round and Round Hitler's Grave von The Almanac Singers.
Also Pete Seeger, ein Protestsänger der damaligen Zeit.
Genau. Tschüss und schöne Woche noch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.